Entscheidend wird sein, mit wem zusammen kann ich Wertschöpfung generieren. Also wer sind die Menschen in meinem Unternehmen, mit denen ich zusammen eine Qualität definiere. Und in diesem Bereich der Personalentwicklung spielen ganz andere Faktoren mit hinein. Zum Beispiel Logistik. Logistik ist, habe ich eine vernünftige Ausrichtung meines Unternehmens bezüglich Hallen, Werkstätte, Transporter, Bagger, Radlader. Das ist das ganze Equipment, das ich brauche. Logistik ist genau das, was wir bei Dataflow mit anbieten. Wie funktioniert die Kommunikation zwischen den einzelnen Teams untereinander? Wie funktioniert die Kommunikation zwischen Team und Baustellenleitung? Wie funktioniert die Kommunikation Baustellenleitung, Verwaltung? Wie funktionieren diese ganzen Kommunikationswege? Das Wort heißt einfach Digitalisierung.
Herzlich willkommen beim Podcast Digital Mobil Vernetzt. Hallo Tobias.
Hallo Thomas.
Ja, was hatten wir heute im Gespräch? Wir hatten heute den lieben Kurt Sachs, den wir vielleicht schon kennen vom Hörensagen von der Folge von dem Alexander. Da ging es auch um Plankostenrechnung oder beziehungsweise um den ganzen Thema, wie entwickelt sich gerade die Branche. Magst du den Kurt mal kurz vorstellen?
Ja, genau. Also ich hatte nach der Folge mit Alexander, mit Kurt gesprochen, weil er und Alexander ja zusammen die Arbeitsgruppe Plankostenrechnung bei uns auch in der Firma machen. Und Kurt kenne ich schon die ganze Zeit, seitdem ich bei Dataflow bin. Und die sind schon seit den 90er Jahren auch Partner von Dataflow. Und Kurt macht halt sehr viel Beratung im Bereich der Unternehmensentwicklung, darunter dann auch Plankostenrechnung für viele Garten- und Landschaftsbaubetriebe. Deswegen kennen ihn auch wahrscheinlich einige unserer Zuhörenden. Genau, also es war jetzt, fand ich, ein sehr, sehr gutes Gespräch. Wir haben über viele, viele Themen gesprochen. Und wichtig war uns halt auch mal zu sagen oder aufzuzeigen, wo steht jetzt eigentlich die Branche nach der vermeintlichen Krise, die wir noch vor einem halben Jahr mit Alexander skizziert haben. Und das war jetzt, glaube ich, ganz gut, nochmal so eine Folge zu machen zu dem Thema, um zu sehen, wo steht jetzt eigentlich die Branche, wo stehen die Betriebe, oder?
Ja, finde ich auch. Es war eine eher ruhigere Folge, aber wir haben ganz viel umrissen und haben ja so ein paar Weichenstellungen, glaube ich, mal von ihm mitbekommen, worüber sich, glaube ich, einige mal Gedanken zu machen sollten.
Genau, gerade auch Thema Fachkräftemangel. Wie stelle ich Leute ein? Wie erreiche ich die neue Generation? Was muss ich im Bereich der Nachhaltigkeit machen? Das waren alles schon Eckpunkte. Bevor wir jetzt in die Folge reinstarten, ein ganz, ganz wichtiger Hinweis noch für alle. Und zwar gibt es bei Dataflow im Juni den Unternehmenstag oder die Unternehmenstage, besser gesagt. Und da meldet euch zu an, da haben wir spannende Vorträge, da ist auch Kurt unter anderem auch mit bei als Vortragender, aber auch noch ganz, ganz viele andere, die da Vorträge bieten. Das wird, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Veranstaltung und daher geht auf unsere Website dataflow.de und meldet euch für die Veranstaltung an. Und genau, und wenn ihr das gemacht habt, danach hört ihr einfach weiter, deswegen jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Kurt Sachs, in einer neuen Folge Digital Mobil Vernetzt. Wie geht's dir, Kurt?
Danke der Nachfrage. Wir können nicht klagen.
Wir können nicht klagen, sehr gut. Wunderbar. Ja, stell dich doch mal kurz vor, für alle, die dich noch nicht kennen. Werden wahrscheinlich nicht so viele sein, aber ein paar kennen dich vielleicht trotzdem nicht. Also sag mal zwei, drei Sätze zu dir.
Wir begleiten Unternehmen in der kalkulatorischen und organisatorischen Ausrichtung. Wir nennen das Plankostenrechnung. Wir machen das schon ein paar Jahre. Wir treffen im Jahr mit Österreich zusammen 200 bis 220 Unternehmen. 90% davon kontinuierlich, fast jedes Jahr. Seit 2016 dürfen wir auch die Arbeitsgruppen Plankostenrechnung mit der Dataflow AG zusammen machen. Auch in der Entwicklung mit Alexander Braun. Was eine sehr, sehr tolle Entwicklung ist. Ja, das machen wir.
Wir beschäftigen uns mit Zahlen. Wir sind dann Spiro-Projekte, um das mal nochmal hier deutlich zu sagen. Ne? Also das ist bisher eigenständig, selbstständig sozusagen.
Es ist ein eigenes Unternehmen. Die Spiro Sachs GmbH ist ein eigenes Unternehmen, ja.
Und wie wir mit der Folge mit Alex ja auch schon besprochen haben, ist ja diese Plankostenrechnung ja quasi daraus entstanden in der Zusammenarbeit mit dir. Und in der Folge mit Alex hatten wir ja so einige Sachen besprochen. Wir wollen einmal so einen kurzen Rückblick dazu machen. Es ging ja so ein bisschen um die aktuelle Lage in der Branche. Bei mir ist so ziemlich hängen geblieben, dass wir noch sehr viel machen müssen, auch um gerade neuen Unternehmern oder generell in den Unternehmen dieses Fingerspitzengefühl für Zahlen und für das Reagieren auf Marktsituationen zu schärfen.
Ja, also genau, Zahlen, und es ging aber auch so generell, wie geht es gerade der Branche in der Krise, und das ist, glaube ich, jetzt ganz gut, dass wir jetzt ein knappes halbes Jahr uns jetzt doch mal dem Thema widmen, um mal zu sehen, wo sich die Branche ja letztendlich entwickelt hat, wie die Krise sich entwickelt hat und wie die Betriebe daraus oder wo die Betriebe gerade stehen. Und ich denke, da hast du, Kurt, einen ganz guten Überblick, weil du auch sehr, sehr viele Betriebe in der Beratung hast und ein ganz gutes Gespür dafür hast. Deswegen vielleicht auch mal so die Startfrage an der Stelle, wie geht es der Branche gerade?
Gut bis sehr gut. Dieser emotionale Einbruch im Herbst, den wir alle hatten, denke ich, der hat sich wieder ein bisschen verflüchtigt oder ist eigentlich einer positiven Stimmung gewichen. Die Auftragslage ist sehr gut. Die meisten Unternehmen haben durchschnittlich 6 Monate Auftragsvorlauf, was aus meiner Sicht immer eine hervorragende Disposition ist. Und das Jahr 2022 konnte auch sehr gut abgeschlossen werden. Generell bewegen wir uns immer noch in diesen 10 Jahren, die für den Gallerbau sprechen, die den Gallerbau eigentlich sehr, sehr positiv darstellen lassen.
Was genau sind diese 10 Jahre? Hast du das mal irgendwie definiert, dass es 10 gute, 10 schlechte Jahre gibt? Oder wo nein, ist da der Zusammenhang?
Wir sind damit in der Betriebswirtschaft. Wir hatten ja 2008, 2009 die Finanzkrise, und mit der Finanzkrise gab es den ersten Hype des Garten- und Landschaftsbaus, da die Gelder in die eigenen Immobilien geflossen sind und auch in den ganzen Bereich Wohnungsbau, Städtebau. Und gefestigt hat sich das 2013, 2014. Und wenn man es betriebswirtschaftlich nimmt, haben wir immer so 2 Optionen. Wir haben 3 Jahre, 5 Jahre und vielleicht 10 Jahre. Und zum Glück können wir sagen, bewegen wir uns in diesen 10 Jahren, wo dieser Lauf begonnen hat, der natürlich von dem Garten- und Landschaftsbau als Branche deutlich verstärkt worden ist. Also die haben im Beginn der Jahren 13, 14, 15, 16 das gemacht, was man macht, mit Marketingkampagnen, mit Aus- und Weiterbildung, mit einer deutlichen Verstärkung des öffentlichen Auftretens, diese Optionen, diese Chancen aufgegriffen. Und in dieser Umsetzung sind wir noch immer. Wir sind immer noch in dieser Umsetzung, die aus meiner Sicht gelaufen ist bis 17, 18. Wir profitieren von einer Entwicklung, die wir damals gestartet haben. 18. Bis 18, genau.
Okay. Und diese Auftragslage, die wir jetzt gerade haben, wir haben ja so einen kleinen Umbruch, gerade beim Thema Nachhaltigkeit. Das merkt man zumindest bei ganz, ganz vielen Terminen, die wir haben, zum Beispiel bei den ganzen Mitgliederversammlungen der Verbände und so weiter, immer ist das Thema Nachhaltigkeit sehr im Fokus, und viele berichten auch von Auftragsrückgang, gerade in so Bereichen wie Poolbau, jetzt gar nicht in den Bereichen Biopools. Ich glaube, das ist noch so eine Nische, die kann sich sehr gut retten, aber ja, wie beobachtest du das denn gerade im Hinblick auf die Zukunft, wenn es auch um die ganzen Finanzierung geht? Mit dem ganzen Thema Nachhaltigkeit?
Die Nachhaltigkeit ist das Thema der nächsten Jahre. Also was wir momentan erleben, ist aus meiner Sicht auf Bayerisch gesagt ein Vorgeplänkel dazu. Wir stecken da bei Weitem noch nicht so drin, wie wir drin stecken könnten, auch als Option, als Chance für den Garten- und Landschaftsbau. Es wird aber kommen. Was wir ganz klar sehen, ist, dass wir in dem Bereich der Unternehmen bestimmte Unternehmensgröße und die Ausrichtung dieser Unternehmen verlieren werden. Ich bin überzeugt, dass Unternehmen bis 10, 15 Mitarbeiter es in den nächsten Jahren deutlich schwerer haben werden. Dass Unternehmen, die größer sind, es deutlich leichter haben werden. Das sehen wir heute schon. Der Zulauf geht in größere Unternehmen. Kommen wir nochmal vielleicht dazu, warum. Die Auftragsthematik ändert sich auch. Ganz klar, was du vorher gesagt hast, Aufträge mit 60, 70, 80.000 Euro haben beim Kunden heute eine andere Disposition. Das hat Alexander auch letztes Mal gut gesagt. Also es stehen andere Investitionen im Fokus, Energie, Dämmung, Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen, die genau in dieser Größe mit dem Gallabau konkurrieren. Also diese Sachen werden zurückgestellt und das ist auch ein Kundensegment, das durchaus entscheiden muss, ob es die 100.000 Euro jetzt für den Garten ausgibt oder eben für eine Energieeffizienz. Im größeren Bereich findet diese Entscheidung nicht statt. Also Kunden, die mehr Geld zur Verfügung haben, sprechen wir mal über 150.000 bis 250.000 Euro, eine ganz andere Disposition heute, denken über sowas nicht nach. Die geben das Geld momentan genauso aus wie vor 2 Jahren.
Also es fällt eher so ein Bereich wahrscheinlich weg, so ich sage jetzt mal der Bereich Neubau, ich will noch jetzt den Garten mit in die Finanzierung mit reinnehmen, weil es vielleicht eh ein bisschen knapp war, da wird wahrscheinlich einiges auch wegfallen, so kleinere Projekte. Aber meine Frage wäre jetzt nochmal, du es gerade angesprochen hattest, warum glaubst du, dass es die kleineren Unternehmen schwerer haben würden?
Da kommen wir zu dem Thema Personalentwicklung. Das Thema an sich ist in der unternehmerischen Ausrichtung. Das eine ist ja der Markt. Nachhaltigkeit ist eine Marktthematik. Unternehmerische Ausrichtung, um dieser Nachhaltigkeit gerecht werden zu können, bedeutet Mitarbeiter und Personal. Und ganz klar aus meiner Sicht, wir sehen, dass die Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen der Zukunft wieder in größere Unternehmen hineinwechseln. Und auch vorab aussuchen, das sehen wir vor allem auch an den Azubi-Stellen. Die Auszubildenden, die heute in die Unternehmen kommen, gehen in größere Unternehmen.
Was wir im Moment sehr viel haben, ist immer noch, dass sich von sehr gut laufenden Unternehmen sich irgendwelche Bauleiter oder Leute, vielleicht auch nur Baustellenleiter in Anführungszeichen, sich dann selbstständig machen, weil der Start eigentlich ein einfacher war. Aber wie siehst du es jetzt gerade in der Situation, gerade weil die Zinsen steigen, wenn sich Leute jetzt selbstständig machen?
Also diesen Trend sehe ich nicht mehr. Der Weg zur Selbstständigkeit ist nicht mehr der gelobte Weg. Haben vielleicht auch die Schulen inzwischen erkannt, dass man das nicht propagieren kann, bis die Leute alle selbstständig sind. Hängt auch damit zusammen, dass man heute eine andere Auffassung von Arbeitszeit hat. Zu Bauleitung, übergeordneter Bauleitung. Auch hier sind wir im Durchschnitt bei einer Vorstellung von 33 bis 36 Stunden. Momentan noch als Wunschvorstellung. In der Woche.
Gut, dass du das dabei sagst mit der Woche.
Wie siehst du es mit der Unternehmensnachfolge? Weil viele generationswechselbedingt geben ja die Firma ab und sind dann irgendwie auf dem freien Markt oder suchen dann Leute, die es weitermachen. Jetzt gar nicht die großen Firmen, also wenn man es jetzt diese Investmentfirmen anguckt, die wir ja gerade haben in der Branche, die meine ich gar nicht, sondern so eher so die kleinen. Wie du sagst, so die zwischen 10 und 15 Mitarbeiter, denkst du, die werden wirklich vom Markt geschluckt werden von den großen Firmen? Und oder meinst du, die haben noch eine Chance, dass sie dann irgendwie in der nächsten Generation oder von anderen Leuten von mehreren Firmen zusammengebundelt werden?
Erstgenanntes hauptsächlich. Die größeren Unternehmen werden einfach diese Unternehmen übernehmen. Und das passiert nicht unbedingt durch Kauf, sondern einfach durch Personalabwanderung. Im Segment ab 35, 40 Mitarbeiter haben wir eine sehr, sehr positive Entwicklung, also in unserem Kundenbereich eine sehr positive Entwicklung im Generationswechsel. Wir begleiten inzwischen viele Unternehmen, die auf die nächste Generation übergehen. Wir begleiten sie nicht in dieser Generationsthematik, Übergabe an die nächste Generation, sondern wir kennen sie einfach so lange, dass inzwischen die Kinder das Ruder übernehmen. Das funktioniert hervorragend. Also die Thematik, wie heute Unternehmen übergeben werden, ist eine andere wie vor 20, 25 Jahren. Passiert wesentlich emotionsloser, unangestrengter, mit deutlich mehr Vorarbeit, deutlich besser vorbereitet. Die ich kenne, funktioniert das hervorragend.
Wäre eigentlich auch fast nochmal einen eigenen Podcast wert, ne? Unternehmensübergabe. An der Stelle. Ich will nochmal zurückkommen auf das Thema, was Alexander angesprochen hatte im Podcast, beziehungsweise wie es da in der damaligen Situation, muss man ja sagen, war, und zwar das ganze Thema Kosten- und Preisentwicklung. Wie hat sich das in den letzten halben Jahr entwickelt?
Wenn man ein bisschen zurückgeht, dann beginnen wir mal bei 2021 und wir nehmen einfach die Größe kalkulatorischer Verkaufswert, also eine Stunde Arbeit an einer Terrasse als Beispiel. Wir hatten von 2021 6 bis 8 Euro Kostensteigerung. Wir hatten 21 bis 22 4 bis 5 Euro Kostensteigerung bezogen auf diese Stunde. Und wir sind jetzt wieder bei 4 bis 5 Euro von 22 auf 23. Ist auch ganz normal, da wir in diesem Bereich kontinuierliche Steigerungen über Tarifabschlüsse haben und kontinuierliche Steigerungen über Ausgleich der Inflation. Das passiert im Gallabau genauso wie bei den anderen großen Aufträgen, die für ihre Mitarbeiter 10% fordern. Wenn man das mal zusammenrechnet, von 20 bis heute, dann sind wir bei 12 bis 16 Euro. Kalkulatorische Stunde, ohne Materialkostensteigerung, ohne Spritkostensteigerung. Das wird so weitergehen. Wir haben einen Benchmark im niedrigen Bereich von durchschnittlich, sagen wir mal, 62, 63 Euro kalkulatorisch. Und wir haben einen Benchmark im oberen Bereich von inzwischen knapp 100 Euro.
Okay, 100 Euro, nicht schlecht. Also das ist ja, okay,
32,
ist ja erstmal ein Wort. Ne?
Ja, 32 gegen 100 Euro. Woran liegt das am meisten? Liegt das dann eher in der Ausrichtung der Firma oder an dem Gebiet?
Einige Unternehmen, oder? Positiv formuliert. Viele Unternehmen haben sich schon verstanden, vom Preis zu lösen. Also die Thematik des Angebotes ist nicht mehr der Preis, sondern die Wertschöpfung. Und in einem bestimmten Segment, kommen wir wieder zu den Aufträgen 150.000 aufwärts, ist es nicht so wichtig, ob das jetzt 15.000 Euro mehr kostet. Es sind andere Elemente wichtiger innerhalb dieser Wertschöpfungskette von 150.000 bis 200.000 Euro, die dafür entscheiden, ob der Auftrag an den oder den vergeben wird. Das hat nichts zu tun mit öffentlichen Ausschreibungen oder es hat nichts zu tun mit teilöffentlichen Ausschreibungen. Im Wohnbaubereich und im öffentlichen Bereich ist das anders.
Dann geht es eher so in die Richtung, was Alexander im Podcast gesagt hat, dass es ja wichtig ist, seinen eigenen Wert zu kennen und weniger den Marktpreis als Anhaltspunkt für seine eigene Wertigkeit zu nehmen, oder?
Ja.
Und da komme ich hin über ja letztendlich die Plankostenrechnung, oder? Also ich muss ja wissen, was habe ich für Kosten in meinem Unternehmen und wie kann ich das dann abbilden? Und das ist dann das, was ihr in der Beratung dann letztendlich macht, oder?
Das ist ein Standard in dem Portfolio, zu wissen, wer ich bin, ja. Ein kleiner Standard. Ich will es nochmal anders aufgreifen. Wir kommen wieder zu der betriebswirtschaftlichen Thematik Kerngeschäft. Also wir sind heute, wenn man jetzt die 10 Jahre wieder nehmen wird, und in diesen 10 Jahren haben sich die Unternehmen, die an sich erfolgreich waren und heute auch sind, in ein Kerngeschäft hinein bewegt, das entweder zum Kerngeschäft gemacht haben oder schon immer ihr Kerngeschäft war. Und das ist die Aufgabe. Die Aufgabe der nächsten 5 Jahre, was man so sehen kann, ist, dieses Kerngeschäft kontinuierlich zu unterstützen. Wenn wir bei der Plankostenrechnung bleiben und bei Personalentwicklung bleiben, dann ein Beispiel. Ich gehe her als Unternehmer oder Unternehmerin und definiere für 23, und das ist wieder Teil der Plankostenrechnung, 100.000 Euro. 100.000 Euro für Personalentwicklung. Das stelle ich erstmal in den Raum und stelle es kalkulatorisch in meine Plankostenrechnung und damit in den Verkaufswert, der rauskommt. Sagen wir mal 75 Euro. Kalkulatorischer Verkaufswert für eine Stunde Leistung. Die 100.000 Euro ist die gleiche Größe wie beim Unternehmen, das 15 Mitarbeiter hat. Der müsste ja auch 100.000 Euro anfassen für seine Personalentwicklung. 25.000 Euro laufen davon in die Thematik, wie komme ich zu neuen Mitarbeitern? Social Media, Werbung in Social Media, vernünftig aufgebaut, vernünftige, gute Webseite und alles, was da außen rum kommt. Dann muss ich beginnen, darüber nachzudenken, wie sehen Bewerbungsgespräche aus? Wie führe ich diese Bewerbungsgespräche? Sind die nächsten 10.000 Euro? Wie integriere ich Mitarbeiter, wenn ich dann wirklich welche bekomme, in mein Unternehmen? Das sind die nächsten 20.000 Euro. Und so kommen wir in der Betreuung der Mitarbeiter und in der Abstimmung der Personalentwicklung zur Abstimmung der Unternehmensziele auf 100.000. Ich habe diese 100.000 jetzt genommen, weil wir sie in letzter Zeit häufig einfach in die Plankostenrechnung mit integriert haben und eingebunden. Beim Unternehmen mit 60 Mitarbeitern machen diese 100.000 Euro 2 Euro aus. Der ist bei 77 Euro. Beim Unternehmen mit 15 Mitarbeitern machen diese 100.000 Euro 6 Euro aus. Der ist dann bei 81 Euro.
Ja, das ist schon ein Unterschied. Deswegen auch die, deine These, die du hast, dass du sagst, die Größeren werden es einfacher haben, weil sie einfach die Kosten besser auf die Anzahl der Mitarbeiter verteilen können. Beziehungsweise auf die Produktivstunden, die ich dann habe.
Und ihr Umfeld an sich auch ein besseres ist. Nochmal zusammenfassen, wir sind in einer sehr guten Situation. Also der Gartenlandschaftsbau wird die nächsten 3 Jahre aus meiner Sicht eigentlich die gleichen Thematik und gleiche Dynamik haben, das gleiche Umfeld der Kunden, der Aufträge und das gleiche Umfeld des Personals. Entscheidend wird sein, mit wem zusammen kann ich Wertschöpfung generieren? Also wer sind die Menschen in meinem Unternehmen, mit denen ich zusammen eine Qualität definiere? Und in diesem Bereich der Personalentwicklung spielen ganz andere Faktoren mit hinein. Zum Beispiel Logistik. Logistik ist, habe ich eine vernünftige Ausrichtung meines Unternehmens bezüglich Hallen, Werkstätte, Transporter, Bagger, Radlader, dieses ganze Equipment, das ich brauche. Logistik ist genau das, was wir bei Dataflow mit anbieten. Wie funktioniert die Kommunikation zwischen den einzelnen Teams untereinander? Wie funktioniert die Kommunikation zwischen Team und Baustellenleitung? Wie funktioniert die Kommunikation Baustellenleitung, Verwaltung? Wie funktionieren diese ganzen Kommunikationswege? Das Wort heißt einfach Digitalisierung. Dann kommt der nächste Aspekt dazu. Wie definiere ich meine eigene Arbeitszeit? Und Arbeitszeit ist heute nicht, ich bin auf der Baustelle, sondern Arbeitszeit ist, ich bin eigentlich von zu Hause, von meinem privaten Umfeld weg. Nächster Aspekt wäre, wie definiere ich Persönlichkeitsentwicklung in einem Unternehmen? Berufsplanung, Weiterbildungsplanung. Nächster Aspekt wäre, wo finde ich mich wieder? Wie sind die Teams aufgestellt? Welche sozialen Umfeldkomponenten treffe ich? Es ist heute schwierig, als kleines Unternehmen einen Azubi im dritten Lehrjahr zu haben und einen Azubi im ersten Lehrjahr zu bekommen. Es ist viel, viel einfacher in einem großen Unternehmen, 3 Azubis im dritten Lehrjahr zu haben, 4 Azubis im zweiten Lehrjahr und 3, die neu anfangen. Warum? Hier zählt der Teamgeist. Ein Azubi, 2 Azubi, zusammengefasst, also 2 Auszubildende, die fühlen sich einsam. Das ist de facto wirklich so. Der Sozialgedanke in einem Unternehmen, und der nicht nur als komplettes Unternehmen, sondern abgestuft auf die einzelnen Altersgruppen, ist ein ganz wichtiger Aspekt der zukünftigen Personalentwicklung. Und bei Auszubildenden sind wir das heute sehr, sehr gut. Wer stellt Auszubildenden ein? Jemand, der ein bestimmtes Alter, eine hohe Erfahrung hat, sollte sich aus der Ausbildungsthematik zurückziehen und sollte es den jüngeren Leuten überlassen.
Weil der Altersunterschied zu groß ist oder weil man sich nicht auf die einlassen kann? Oder?
Ja, das ist auch ein sehr interessanter Aspekt in diesem Generationswechsel. Also diese junge Generation, die jetzt auch die Einstellungsgespräche mit übernimmt und die ganze Auswahlsthematik mit übernimmt, ist mir bloß aufgefallen, kommen viel leichter zu jungen Mitarbeitern, als wie wenn die vorhergehende Generation das weitertragen würde.
Woran liegt das, deiner Meinung nach?
Die Kommunikationsebenen sind einfach komplett unterschiedlich.
Hast du das Gefühl, dass gerade über die Kommunikationsebene Social Media eigentlich da der größte Punkt ist, die Leute zu bekommen?
Das ist der Punkt, die Leute zum Einstellungsgespräch zu bekommen.
Ja, also Begehrlichkeit.
Das ist der erste Schritt, ja. Genau. Der nächste Schritt ist die Auswahl. Der nächste Schritt ist dann die ersten 4 Wochen. Die ersten 8 Wochen, das erste halbe Jahr. Dafür sollte man sich Konzepte überlegen. Sind wir bei den 100.000. Personalentwicklung in Unternehmen bedeutet auch, dass ich Konzepte auflege, dass ich mir wirklich Gedanken mache, welches Feedback gebe ich den Mitarbeitern, die ich einstelle, und welches Feedback erwarte ich von den Mitarbeitern. Wie definiert man Qualität für jemanden, der 4 Wochen im Unternehmen arbeitet? Und für jemanden, der ein halbes Jahr im Unternehmen arbeitet. wie definiert man eine Kultur in einem Unternehmen und was kostet diese Definition Kultur in einem Unternehmen für jemanden, der ein halbes Jahr Zeit hat, sich in diese Kultur einzuleben und wie greife ich das feedbackmäßig wieder ab? Hochinteressante Entwicklungen.
Ist es dann nicht viel wichtiger als Unternehmer, sich dann einfach davon zurückzunehmen und zu sagen, ich kann gar nicht die gleiche Sprache sprechen wie die jungen Leute, sondern
ja,
gibt das dann in die Hände der jungen Leute, die vielleicht 5 oder 10 Jahre älter sind, aber noch ungefähr verstehen, wie die Generation tickt?
Ist eine Option. Die andere Option ist, man stellt ein Gremium zusammen, ein Beratergremium, ein Einstellungsberatergremium, in dem zum Beispiel auch ein Azubi mit dabei ist und definiert vorher die Fragen und definiert, wer stellt die Fragen. Das ist das Entscheidende. Es kann gern jemand dabei sitzen aus der derzeitigen verantwortlichen Führungsriege. Ich persönlich würde die Gespräche dem jungen Team überlassen.
Und wie kann ich die dann in die Verantwortung bringen, die jungen Leute?
Durch Kultur. Das ist ein Teil der Unternehmenskultur. Es bedarf einer Unternehmenskultur, die festgehalten ist. So banale Sachen wie Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind da drin aufgeführt. Banale Sachen ist, wie geht man miteinander um, also wie geht man untereinander um. Das ist nichts Neues.
Du rätst den Firmen dann, dass man sowas aufschreibt und einmal definiert, was ist meine Firmenkultur, wo möchte ich hin, was ist mein Ziel und wie kann ich dieses Ziel erreichen?
Das brauche ich sowieso für Personalentwicklung. Also ohne, dass ich eine Unternehmenskultur definiert, aufgeschrieben, gelebt habe, gibt es aus meiner Sicht eigentlich keine Personalentwicklung, weil beides gehört zusammen. Ich kann eine Personalplanung machen, das ist dann eine Wunschliste und kann sagen, ich hätte gern so und so viel. Das wird nicht passieren.
Aber jetzt hast du ja gerade gesagt, dass das kleinere Unternehmen es wahrscheinlich schwer haben werden und dass die Mitarbeiter sich natürlich dann vielleicht auch eher umschauen, okay, wo geht es mir besser, wo sind die Bedingungen besser, wo habe ich mehr Möglichkeiten, mich zu entwickeln oder auch für junge Mitarbeiter oder Auszubildende, dass die halt gucken, okay, bin ich da ganz alleine oder habe ich noch andere Auszubildende, die mich auch unterstützen oder wo ich austauschen kann. Wenn ich jetzt sage, ey, ich bin zwar jetzt gerade in einer Firma und das ist so ein bisschen, naja, ich sag mal, schwierig vielleicht und ich möchte, habe die Idee, mich selbstständig zu machen. Würdest du da per se gerade aktuell in der jetzigen Situation von abraten, dies zu tun oder gibt es da auch Möglichkeiten, das dennoch zu machen?
Natürlich. Wir sind ja ein freies Land. Selbstständig ist man sofort. Man geht zur Gemeinde, holt sich einen Gewerbeschein und legt los.
Ja. Das hört sich immer so mit der Leichtigkeit an, die du da einen Tag liegst, aber es ist ja schon eine große Entscheidung, die man dahinter hängt und es hängen ja auch da Familien hinter, ne? Ist ja nicht so, dass ich irgendwie, oder denkst du, man hat so eine typische deutsche Angst, dann lieber nichts zu tun, also würdest du lieber raten, etwas zu wagen oder würdest du, was rätst du da?
Also mein Credo ist an sich, es sich wirklich sehr gut zu überlegen, ob man selbstständig werden will. Die Firmen haben heute hervorragende Optionen, auch im monetären Bereich, also im Gehaltsbereich, im Lohnbereich, gut Geld zu verdienen mit deutlich weniger Risiko, mit deutlich mehr Freizeit. Selbstständigkeit würde ich beginnen zu sehen, wenn meine Vorstellung von einer Kultur, und da sind wir bei unserem Job, bei unserer Arbeit, von einer anderen Art der Lebensweise, wie wir heute mit Grün umgehen, wenn ich die umsetzen möchte, dann würde ich darüber nachdenken. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe in den letzten 2 Jahren niemanden getroffen. Ich habe auch niemanden mehr getroffen, der sich selbstständig gemacht hat.
Okay, also da treffen wir schon hin und wieder nochmal Leute in den Erstberatungen, die sich selbstständig gemacht haben. Aber es ist, glaube ich, auch immer eine Frage, was möchte ich eigentlich damit erreichen? Also wir haben natürlich so ein paar Beispiele hier auch bei uns jetzt hier im Düsseldorfer Umland. Fällt mir eine Firma ein, die sich vor ein paar Jahren selbstständig gemacht haben, mittlerweile auch 50, 60 Mitarbeiter haben. Aber das ist wahrscheinlich dann auch die Ausnahme an der Stelle.
Ich kenne auch viele, die sich aus einer Firma heraus gegründet haben oder die gesagt haben, hey, ich möchte gerne das Unternehmen übernehmen, in dem ich gelernt habe, in dem ich mich ja festgesetzt habe, sag ich mal, in dem ich bleiben möchte, ist dann irgendwie aber doch nicht geklappt hat und gesagt haben, hey, jetzt bin ich aber vom Gedanken her schon so weit, dass ich diesen Schritt gehen möchte und gehe die dann halt ohne die Firma, wo ich war, sondern nimm dann meine paar Leute mit denen ich sehr gut kann. plus natürlich auch ein Teil der Kundschaft. Oder also vielleicht ist auch, sind die dann auch noch nicht die, die bei dir landen, Kurt, sondern wo diese Entwicklung noch weiter sein muss, bis sie sich mit den Plankosten beschäftigen? Oder sehe ich das falsch?
Ich denke schon, dass die Menschen, die es geschafft haben oder die Option genommen haben, von 5 Mitarbeitern auf 25, 30, das ist auch eine Größe, die ich heute ansetzen würde, um nachhaltig selbstständig zu sein, um bei diesem Wort zu bleiben, 25 bis 30 Mitarbeiter, dass die schon eine ganz klare Vorstellung hatten von Kostenrechnung. Wir haben eine sehr gute Ausbildung inzwischen bezüglich Kostenrechnung, Kalkulation, Kostenrechnung, eine sehr, sehr gute Ausbildung. Es wird ja in den Hochschulen, in den Meisterschulen, in den Technikerschulen heute aufgegriffen und gelehrt. Ich denke schon, dass die wussten, was sie tun. Keine Frage.
Ja. Das Thema ist ja auch dann dies, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt Unternehmer und ich möchte gerne nachhaltig mein Unternehmen weiterführen, heißt, ich brauche ja dann, muss ja auch was für die Mitarbeiter tun und schauen, dass ich neue Mitarbeiter bekomme. Ist wahrscheinlich ja dann auch ein Thema, diese New Generation, wie spreche ich die an, wie bekomme ich neue Mitarbeiter? Hast du da konkrete Tipps für unsere Zuhörenden?
Nein, aber da gibt es sehr gute Marketingfirmen inzwischen, die über die Social Media aus sehr aktiv und auch sehr erfolgreich Bewerbungsgespräche generieren. Das zweite ist, Mitarbeiter werden Mitarbeiter, auch klassisch. Der nächste Punkt, und das ist dann die Voraussetzung, jemanden zu übernehmen, ist das Image des Unternehmens, die Kultur des Unternehmens, auch die finanzielle Ausstattung des Unternehmens.
Also was ich den Mitarbeitern letztendlich dann auch biete zu dem, was vielleicht andere dann auch, oder über dem, was andere bieten letztendlich. Also dass ich einen Mehrwert für die Mitarbeiter habe, dass sie sagen, hey, ich habe Lust für die Firma zu arbeiten, weil die hat zum einen einen guten Ruf oder die macht viel für die Mitarbeiter.
Ja, aber meinst, ist es dann eher nur die Sichtbarkeit dieser Vorteile? Also es geht ja manchmal gar nicht darum, also wenn ich jetzt 3 Firmen im Ort habe und die eine Firma dreimal so sichtbar ist wie die anderen beiden, aber nur 80% davon macht, was die anderen beiden tun, ist ja trotzdem die eine Firma, die viel sichtbarer ist, viel eher die, wo die Leute sich bewerben.
Wird erstmal so sein. Sichtbarkeit führt wahrscheinlich zur Bewerbung. Wenn es aber regional zu nahe im Umfeld die anderen Firmen vorhanden sind, dann wird man sich einfach kennenlernen. Wenn es dann innere Werte gibt der anderen Firmen, dann wechselt man zu denen. Das war jetzt ein bisschen ironisch.
Diese neue Generation und diese ganze Bewegung, die wir haben, auch mit, ich sage jetzt mal Fridays for Future oder junge letzte Generation oder diese ganze Bubble, nenne ich es jetzt mal. Wie siehst du da die Entwicklung, gerade wenn es dann um die Pflanzenverwendung geht und wenn wir weiter einen Fokus drauf legen, sag ich mal, die Renaturierung oder Schwammstädte, die wir bauen oder?
Da gibt es ja schon sehr gute Beispiele. Ein sehr gutes Beispiel gibt es in Wien. Wien baut ein ganzes Viertel unter diesen Aspekten. Ein großes Viertel, ganzes Wohnbauviertel. Es wird eine der zukünftigen Entwicklungen sein, wobei wir sie noch deutlich stärker einfordern müssen.
Ja, okay. Wer sind wir? Also wir als Privatperson?
Wir als Menschen und dieser Gesellschaft.
Okay, aber wer kann dann den meisten Hebel, den größten Hebel da umlegen?
Jede über 18 Jahre.
Okay, also siehst du schon, dass wir dann in der Verantwortung, in der Pflicht sind, uns da einzusetzen?
Ja. Es gibt auch mehr Möglichkeiten, als sich anzukleben.
Ja, das ich meine, also wir hatten das beim Galabon Symposium. Liebe Grüße an der Stelle an Markus Rea, den hatte ich auch noch in Hamm getroffen letzte Woche. Der hatte zum Einstieg in dieses Symposium gesagt, dass man so ein bisschen Verständnis haben sollte für diese letzte Generation, also diesen, warum die das machen. Und ich glaube, viele Sachen polarisieren ja im Moment irgendwie sehr stark. Und gerade wenn man dann auch um Werbung spricht, ist ja gerade das Polarisieren im Moment so ein Trend, den wir auch irgendwie, seitdem es Corona gibt, haben und seitdem wir das irgendwie immer gefühlt lauter. Aber ist das die Lösung langfristig, dass alles immer lauter sein muss? Sind wir im Garten dann nicht eher die Leute, die für Ruhe schaffen, für Geborgenheit, für Ausgleich?
Also erstmal ist das jetzt kein Negativ, das ich vorher gesagt habe. Es gibt mehr wie sich ankleben. Es gibt nämlich wirklich mehr, wie sich ankleben. Und das ist ein Aufruf. Und dieser Aufruf, den starte ich eigentlich in jeder Diskussion mit den Unternehmen oder Unternehmerinnen, die ich so treffe. Wir haben eine funktionierende Struktur. Wir haben eine Hochschule, wir haben mehrere Hochschulen, ein Hochschulsystem. Wir haben eine Technikerausbildung, wir haben eine Meisterausbildung, wir haben eine Auszubildendenausbildung. Wir haben Funktionalitäten, um diese Themen aufzugreifen. Wir greifen sie als Branche, als Gesellschaft, Garten- und Landschaftsbau, viel zu wenig auf. Gibt es heute schon ein Softwareprogramm, das darstellt, was ein wachsender Baum, von dem wir gepflanzt wird, in einem Garten mit einer bestimmten Größe in den nächsten 10 Jahren CO2 bindet? Oder die Option herzugehen und zu sagen, ich nehme 4 Größen größer und habe dann eine andere Disposition die nächsten 10 Jahre? Das ist aber nur ein Beispiel. Das ist nur ein Beispiel, wie wir heute damit umgehen. Wir haben diese kulturelle Informationsdarstellung außen momentan vernachlässigt. Als Branche, als Gesellschaft.
Es ist aber ja auch eigentlich eine Option. Es ist ja auch diese letztendlich so ein Stück weit die Zukunft auch der Branche, denke ich, ne? Dass man mehr diese Themen auch fokussiert, wie Dachbegrünung, Fassadenbegrünung, was können die Branche machen gegen den Klimawandel. Ich denke, wenn man das vielleicht noch ein bisschen mehr ins Schaufenster stellen würde, hätte man wahrscheinlich auch noch bessere Chancen, dann auch wiederum diese neue Generation letztendlich auch anzusprechen, oder? Wie siehst du das?
Ja, ich würde das schon auch im Studium beginnend neu aufstellen. Also Dachbegrünung haben wir seit 30 Jahren. Wir haben sehr hohes Honorar im Dachbegrünungsbereich. Ich kenne Unternehmen, die sind top im Dachbegrünungsbereich. Was wir nicht haben, wir haben zurzeit keinen kulturellen Vorlauf aus den Hochschulen heraus. Wie sieht Nachhaltigkeit, wie sieht CO2-Bindung über die Branche aus? Das waren wieder zwei Beispiele. Aber das fehlt. Wie sehen Stadtplanungskonzepte aus? Es werden mehr Bäume umgeschnitten als nachgepflanzt.
Und der Hebel ist ja nicht gerade in dem Neupflanzen, sondern eher in dem Erhalt alter Bäume, oder?
Genau. Alte ist durch nichts zu ersetzen bezüglich auf einem Baum.
Ja, Thomas und ich sind ja diese Woche auch schon, letzte Woche war das, E-Pritsche gefahren. Also man sieht ja auch schon, dass sich da so ein bisschen was auch in der Branche auch bewegt. Aber das ist natürlich noch ein bisschen zu wenig wahrscheinlich, ne? Aber man muss ja auch noch ein bisschen was machen können und das Ganze noch ein bisschen zu verändern. Es wäre ja schlimm, wenn alles schon fertig wäre, dann hätten wir ja nichts mehr zu tun.
Aber sind wir alle zu ungeduldig geworden, Tobias? Also manchmal habe ich das Gefühl, dass man doch ein bisschen zu ungeduldig ist, wenn man dann sieht, wie in anderen Branchen das funktioniert. Oder müssen wir gerade, weil es in anderen Branchen viel schneller funktioniert, noch mehr Gas geben oder Strom geben, wenn man beim Thema bleibt?
Ob es andere Branchen sind oder andere Länder. Ich meine, wenn man in anderen Ländern unterwegs ist, dann sieht man auch schon, dass die stellenweise ein Stückchen weiter sind, meiner Meinung nach. Da müssen wir wahrscheinlich in Deutschland auch ein bisschen mehr aufholen. Da sind die Unternehmer wahrscheinlich auch ein bisschen gefragt, wo man natürlich immer so ein bisschen hinten dran hängt. Oder was habe ich für eine Chance, da als Unternehmer Fahrt aufzunehmen und zu sagen, ich setze mich dem jetzt wieder weg und gebe jetzt da Gas. Kurt, hast du da Beispiele für in deinem Beratungskontext?
Beispiel. Ich könnte als Unternehmen ziemlich einfach hergehen und könnte, wie Dataflow das gemacht hat, mit 2 Ladestationen, 6, 8 Ladestationen auf meinen Unternehmenshof anbringen, die von Jobrädern genutzt werden. Oder Mitarbeiter, die das wollen, können kleine E-Mobilautos ständig nutzen, die da einfach hängen. Damit habe ich insgesamt ein Image in meinem Unternehmen. Ich habe eigentlich eine Kostenreduzierung. Da ist nicht unbedingt der Lohnfaktor ist, der ständig nach oben geht oder prozentual deutlich nach oben gehen muss, weil die Mitarbeiter einen Teil der Wertschöpfung bekommen. Sie können ihr eigenes Auto abschaffen und können mit diesen E-Autos, die vorhanden sind, zur Arbeit fahren und wieder wegfahren, wieder nach Hause fahren. Also es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten.
Also das Ganze zu kombinieren, ja, dass ich sage, okay, ich mache was fürs Klima, aber positioniere mich im gleichen Zuge auch nochmal als gutes Unternehmen, das viel für die Mitarbeiter macht. Also, dass man das beides kombiniert und dementsprechend dann auch da die Wertschöpfung letztendlich auch erhöht durch. Ne? Das hatte ich jetzt zuletzt auch, wenn ich mit Firmen gesprochen habe, ich komme mal wieder auf diese E-Pritsche zurück, von Hebert, da war es im Prinzip auch so. Wenn ich das jemand erzählt habe, weil mich viele darauf angesprochen haben, hey, ich habe gesehen, du bist das Ding gefahren, wir hatten ja ein kurzes Live auf Instagram darüber gemacht, wie war es denn? Und dann hat man das erzählt und ich fand es echt super, das hat echt Spaß gemacht und das Ding hat natürlich auch gut Wumms. Das konnte man, glaube ich, auch beim Video, wer es noch nicht gesehen hat, bei Dataflor gibt es einen Beitrag darüber auf unserem Instagram-Channel. Kann man jetzt nochmal reingucken, aber wir haben auf jeden Fall beide ein Strahlen im Gesicht gehabt, als wir das Ding gefahren sind. Und wenn man da mit den Leuten im Anschluss gesprochen hat, also wenn man das erzählt hat und wurde angesprochen und die Frage war dann meistens ja, was kostet es? Und dann hat man halt diesen Preis genannt, was es halt kostet und dann war relativ schnell die Euphorie auf den ersten Blick schon wieder verflogen, hatte ich so den Eindruck. Also ging es mir das jetzt bei ein paar Gesprächen, Thomas, du guckst jetzt, aber weil natürlich dann erstmal diese Kosten im Vordergrund stehen, ne? Erstmal eine Investition, aber da muss man natürlich auch schauen, okay, was bringt mir das Ganze, ne?
Ja, und auf der Lebenszeit gerechnet. Also
auf die Lebenszeit, klar, man muss das analysieren, aber wenn ich erstmal nur so einen Betrag höre, dann weiß ich ja nichts damit anzufangen. Und wenn ich dann gucke, okay, ich habe es auf 8 Jahre, den Betrag, wie viele produktive Mitarbeiter habe ich, wie viele Produktivstunden habe ich, was macht das denn dann eigentlich aus? Ne? Das ist ja auch immer so eine gute Berechnungsgrundlage. Das setzt natürlich voraus, dass ich weiß, wie viele Produktivstunden ich habe, oder?
Würde voraussetzen, wenn ich diesen Vergleich ziehen würde, ja.
Und ich möchte das Thema einmal nochmal mitnehmen und gerne jetzt so zum Abschluss einmal so einen Blick in die Zukunft werfen. Kurt, wenn wir als Unternehmen uns jetzt nachhaltig ausrichten, was denkst du, was haben wir da, also womit haben wir den größten Hebel und was denkst du, kommt da so auf uns zu? Und was denkst du, macht die Branche jetzt gerade, um ja möglichst viele Auswirkungen auf unsere Zukunft zu haben?
Ich denke, wir stehen erst am Anfang. Wir sind so in einem Übergangsprozess der traditionellen Art und Weise, wie wir arbeiten und der traditionellen Art und Weise, wie wir uns darstellen. Das ist auch nicht negativ. Und wir können die Frage noch nicht mal beantworten, wo das hingehen soll. Wir haben heute keine Option. Wir können hergehen und können sagen, was können wir tun? Und diese Mittel können wir ausschöpfen und umsetzen. Wenn das mit der E-Pritsche funktioniert, würde ich als Unternehmen, wenn ich ein bisschen Kohle hätte, würde es einfach mal ausprobieren. Also wäre das Erste, was ich machen würde als Unternehmer, mir so ein Fahrzeug holen und das auszuprobieren, das im tagtäglichen Einsatz zu testen und dann entscheiden, ob ich es nutzen kann oder nicht nutzen kann. Was wir ständig machen müssen.
Wagnis und Gewinn quasi.
Ja, das würde ich nicht mal als Wagnis sehen, sondern das ist ein ganz normaler tagtäglicher Prozess.
Was mich jetzt noch interessieren würde tatsächlich ist, wenn du jetzt die Unternehmen aktuell in der Beratung hast, also in diesem Jahr in der Beratung hast, hat sich da irgendwas in der Beratung geändert im Vergleich zu, ich sag jetzt mal, vor Corona?
Der Fokus liegt natürlich auch in der Entwicklung der 3 Jahre deutlich stärker auf den Mitarbeiterinnen und den Mitarbeiterinnen. Also das Personalthema, Personalentwicklung ist das Zentrale in unseren Gesprächen, auch in der Durchsetzung, was Kosten dafür eingestellt werden in eine Kalkulation, was Rückstellungen gebildet werden, was Investitionen getroffen werden. Das betrifft ja ganz vieles. Also das betrifft ja auch wieder das ganz Banale. Wie sehen Aufenthaltsräume aus? Wie sehen Küchen aus? Wie sehen Sanitäranlagen aus? Wie sehen Optionen aus, dass Menschen sich treffen, auch außer die Arbeitszeit hinaus? Wie sehen Büroräume aus? Also dieses Umfeld, in dem man sich bewegt, wie kann man das so gestalten, dass Leute gerne dort arbeiten? Und das ist die ganze Bandbreite. Also die Bandbreite ist, wie kommen wir zu Bewerbungen? Wie gehen wir mit Bewerbungen um? Und was passiert, wenn die Leute bei uns wirklich arbeiten? Wenn das ist auch ein ganz normaler Prozess inzwischen, dass durch diese neuen Medien und der Bewerbungsthematik der neuen Medien viele Leute kommen, wenn sie gut gemacht sind, und viele Leute wieder gehen. Es bleiben wenig davon übrig innerhalb des Unternehmens, innerhalb von den nächsten 2 Jahren.
Ist das eine Generationssache oder ist das, weil man vielleicht sich mehr erhofft hatte oder der Auftritt ein anderer war als letztendlich die Wirklichkeit? Also ich meine, man kennt das ja so, also ich von meinen Eltern, die haben halt von, was ich, von der Ausbildung bis zur Rente in der gleichen Firma gearbeitet. Ich meine, dass es nicht mehr so ist, das hat sich ja mittlerweile auch rumgesprochen. Aber wie schaffe ich es denn dann, die Leute länger an mein Unternehmen zu halten?
Gut, erster Aspekt ist, ich muss die Leute halten, die für mein Unternehmen gut sind. Und ich muss mich eigentlich relativ schnell wieder von denen trennen, die für mein Unternehmen nicht gut sind. Das ist auch eine ganz einfach, eine glasklare unternehmerische Disposition dessen, was ich arbeite. Das ist der Job.
Und wie identifiziere ich die Leute, die gut und die schlecht sind für mein Unternehmen?
Durch Feedback. Ich gehe einfach her, also das, was ich heute schon mal gesagt habe. Erster Takt, ich stelle jemanden ein. Ich begleite ihn 2 Tage nur als Beispiel in dieser Einstellungsphase. Die ersten 2 Tage wird er begleitet. Ich könnte ihm auch einen Mentor oder eine Mentorin zur Verfügung stellen. Die ersten 4 Wochen muss ich eigentlich hergehen und muss versuchen, jede Woche ein Feedback zu erhalten und ein Feedback zu geben. Nach 4 Wochen muss ich mich mit dem jeweiligen zusammensetzen, muss sagen, okay, wie sieht's aus? Das waren unsere Kriterien der Einstellung, unser Anforderungsprofil, das war dein Anforderungsprofil, funktioniert das Ganze. Dann kommen die nächsten 4 Wochen, dann kommt das nächste halbe Jahr. Und in diesem Zyklus, wenn der Mitarbeiter bleibt, bleibt er länger. Wenn er nicht bleibt, geht er früher. Aber es ist ja auch wichtig, dass jemand, der sich nicht wohlfühlt, warum sollte der in dem Unternehmen bleiben, bei dem Angebot, das es da draußen gibt?
Jeder Einzelner dreht sich ja um in dem Raum, wo er sich nicht wohlfühlt. Warum sollen wir das nicht machen, ja?
Wir sind keine Einzeller.
Ja, ich fand es jetzt echt spannend. Wir sind jetzt sehr auf, in dem Gespräch sehr auf den Mitarbeiter eingegangen oder auch auf die, ja, letztendlich die bevorstehende Herausforderung, Fachkräftemangel oder die wir aktuell auch schon haben. Wie finde ich gute Mitarbeiter und dass der Mitarbeiter der Schlüssel ist des erfolgreichen Unternehmens letztendlich. Fand ich jetzt mal eine ganz spannende Sichtweise. Und ja, was kannst du so, hast du einen abschließenden Rat an allen Unternehmern, die du noch mitgeben kannst?
Nein, lässt sich so nicht zusammenfassen. Also.
War jetzt gemein, ne? Ja, ist auch einfach jeder unterschiedlich, ne? Also das, glaube ich, muss man dann wirklich separat in der Beratung wahrscheinlich dann schauen. Wo sind so deine Schwachpunkte oder wo kannst du noch weiter wachsen, um den und den Schluss für dein Unternehmen zu ziehen? Was hast du dir persönlich für das Jahr 2023 noch vorgenommen, Kurt?
Das werden wir erst so im April beginnen, darüber nachzudenken. Also bei uns ist das wirklich so, wir arbeiten sehr, sehr intensiv, sehr, sehr standardisiert, mit sehr, sehr hohem Output. Und da bleibt wenig Raum, über andere Sachen nachzudenken. Wir werden beginnen, irgendwann mal April bis Ende April über unseren Sommer nachdenken. Und wir sind da sehr spontan. Wir sind dann einfach auch in dem, was wir da machen, sehr spontan und setzen das einfach um. Ich brauche keine Vorlaufzeit, irgendwas zu planen.
Okay. Sehr gut. Ja, vielen Dank für das Gespräch, Kurt. Hat mich gefreut, dass du es einrichten konntest, da jetzt auch mal uns hier ein paar Minuten deiner Zeit zu geben und über die Themen zu sprechen, die die Branche gerade bewegen. Vielen Dank dafür und ich wünsche dir alles Gute.
Danke, Kurt.
Auch vielen Dank an euch beide. War eine interessante Erfahrung, ja.
Gerne. Bis dann. Gerne. Ciao, ciao.
Bis dann.
Tschüss. Ciao.
Dieser Podcast wird produziert und präsentiert von Dataflor.
Bei Fragen, Anregungen oder auch, wenn ihr selber mal Gast in unserem Podcast sein möchtet, schreibt uns einfach an podcast@dataflor.de.
Vielen Dank fürs Zuhören.